Herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe von dem Podcast Die Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jedes Mal mein Kumpel
Patrick. Servus!
Wir gehen heute einen Film an, der sich wirklich liebevoll vor dem Star Wars Franchise verneigt. Das ganze Star Wars Universum, wenn man so möchte, zelebriert. Das Ganze auch aus der Warte eines richtigen Star Wars Fans nochmal beleuchtet. Und der Titel ist Fanboys.
Yeah!
Um da mal genauer drauf zu schauen, was sind denn eigentlich Fanboys? Es gibt ja zwei Lager in diesem Ganzen. Es gibt von Gene Roddenberry Star Trek. Da haben die sogenannten Trekkies das Sagen, beziehungsweise die Hand drauf. Und die Fans von Star Wars, die nennen sich Fanboys.
Eine obsessive Begeisterung nennt man sowas auch.
Ja, eine obsessive Begeisterung ist schon richtig, aber wie schon gesagt, es gibt die Cosplayer, das sind ja welche, die dann einfach ihren Lieblingscharakter aus irgendeinem Anime, Videospiel, Film.
Oder das neueste Horse Riding. Wir schweigen sofort ab.
Ja, nicht nur abschweifen, das ist ein Agro-Thema, wo ich sage, ey Junge, also dieses Hobbyhorsing, oder meinst du?
Hobbyhorsing und das neueste Hobby-Gassi-Gehen. Gibt's ja auch inzwischen.
Ja.
Ich bin mit der Leine einfach spazieren, statt einfach, dass ich selber spazieren gehe.
Alter, ich feiere das so hart, dass es dann auch im ganzen Netz dann Leute gibt, die dann Hobby-Motocross machen und Hobby-Snowboarding und Hobby-Skifahren, nur um diese Affen zu verarschen.
Ja.
Also ich sage ja nichts, wenn das kleine Kinder machen, dass die mit dem Steckenpferd in der Gegend rumspringen, hatten wir auch.
Das geht's ja nicht. Das geht ja wirklich darum, aber können sich keine Pferde leisten, also nehme ich mir das und das halt im mittleren jugendlichen Alter oder Erwachsenenalter. Aber zurück zum Film.
Genau, also weg von diesem irren Scheiß. Gut, Fanboys. Fanboys ist ein amerikanischer Film aus dem Jahre 2009. Er hat eine Lauflänge von 93 Minuten, also es ist ein Film, den kann man sich getrost mal so, sag ich mal, vor sich für zwischendurch reinpacken.
Ja.
Wir haben auch ein, sag ich jetzt mal, ganz, ganz abwertend ein Niveau, wo man auch nicht viel Intelligenz mitbringen muss. Also es ist viel Klamauk.
Sehr leichte Kost.
Genau, sehr leichte Kost, es ist viel Klamauk drinnen, viel, ja, Slapstick will ich nicht sagen, aber die Situationskomik ist dennoch vom Feinsten. Das Ganze wurde dann auch mit einer FSK 12 versehen. Also ist
hat auch für, seinen Grund,
genau, ja. Für Kinder und Jugendliche wirklich geeignet. Es kommen keine großen, unflätigen Sachen vor. Also eine 16er-Freigabe wäre schon zu derb für den Film gewesen.
Ja.
Da kommt man mit einer FSK 12 viel, viel besser weg. Aber gehen wir weiter zur Regie. Auf dem Regiestuhl nahm damals Kyle Newman Platz. Ich muss ganz ehrlich zugeben, Fanboys ist aus seinem Portfolio, glaube ich, der beste, aber auch der bekannteste Film. Er hatte 2004 mit The Hollow, ich glaube mal, so eine andere Variante, so eine Billigproduktion von Sleepy Hollow produziert. Ja. Darsteller waren Kaley Cuoco aus Big Bang Theory, Stacy Keach, der damals in den 80er Jahren noch einen Kriminalermittler gespielt hat in irgendeiner Serie und Nick Carter von den Backstreet Boys.
Auf Abwägen.
Ja, also da weißt du ganz genau, wo du bei diesem Film bist. Und jetzt 2022 war One Up.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, Elliot Page, die ja damals noch Alan Page hieß. Die hat sich ja auch umwandeln lassen. Kann sie ja machen, wie sie möchte. Ruby Rose, die ja in dem letzten XXX-Film mitgespielt hat. Aber das ist auch nichts Weltbewegendes. Oder? Sagt dir einer von den Filmen was?
Nö.
Als Darsteller haben wir Sam Huntington, der in dem Film Fanboys den Eric spielt. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Filmen wie Detroit Rock City, aus dem Dschungel, in den Dschungel, plötzlich verliebt.
Superman Returns.
Genau, und dann kam ja schon 2008, 2009 Fanboys. Und danach, muss ich ganz ehrlich sagen, war es eigentlich sehr, sehr ruhig um ihn.
Ja gut, hat er das in die Serie gewechselt eher, in die Seriengenre.
Ja, schon, aber man sieht ja trotzdem nichts mehr von ihm. Habe ich so das Gefühl, dass er da so ein bisschen eingeknickt ist.
Ja.
Christopher Marquette, er spielt den Linus in Fanboys. Den kennen die meisten auch aus hauptsächlich Serien wie Criminal Minds, Dr. House etc. Aber aus den Filmen war jetzt zum Beispiel The Girl Next Door.
Wollte ich gerade sagen.
Das war auch ein super geiler Film. Alpha Dog hat er mitgespielt.
Ja.
Und er hat einiges nochmal rausgehauen.
The Ride, das Ritual.
Ja, das sind alles Sachen, die kann man gucken, sind aber jetzt auch keine weltbewegenden Leistungen von ihm gewesen. Die Filme waren unglaublich gut. Er hatte aber leider Gottes auch keinen, wie soll ich sagen, keine Hauptrolle. Das waren immer nur so Nebenrollen.
Nebenrollen, ja.
Als nächstes haben wir Dan Fogler. Den kennen wahrscheinlich die meisten aus dem kommerziellen Kinoerfolg, dieses Harry Potter Spin-Off.
Fantastische Tierwesen.
Genau, diese komplette fantastische Tierwesen-Reihe ja, in denen er mitgespielt hat.
Aber mein erster Gedanke war was ganz was anderes, nämlich The Walking Dead. Spielt er auch mit?
Dan Vogel hat bei The Walking Dead
mitgespielt.
Ach, ja. Stimmt, das war ein ganz kurzer Auftritt. Ich hätte jetzt eher an The Date-Profi gedacht, mit einem Billy Bob Thornton. Oder dann noch mit den bekanntesten, vielleicht Der Glücksbringer.
Habe ich auch so im Kopf, ja.
Wo er diesen plastischen Chirurg spielt. Und auch, ich meine, er kommt eigentlich nie großmächtig raus aus seinem Darsteller-Sein. Ja. Es ging bei ihm ja schon immer nur um Titten und Vögeln. Ähnlich wie auch in Fanboys. Als nächsten haben wir Jay Baruchel. Ihn kennen wahrscheinlich auch die meisten aus Tropic Thunder mit Ben Stiller, Robert Downey Jr., Nick and Nora. Also er hat wahrscheinlich noch so mit
seine die erste Hauptrolle zum Beispiel in einem eigenen Film Zu Schafen war zu sein. Auch ein super Film.
Ja, und ich sage ja, also er hat wahrscheinlich von allen genannten bis jetzt so die größte Karriere oder die bekannteste Karriere zumindest hinter sich.
Gut, ist aber auch in den letzten Jahren einfach ins Film, vom Film in die Seriengenre gewechselt.
Wollte ich gerade sagen, aber leider kommt mir das so vor, als würden die Leute alle raus aus den Filmen, rein in eine Komfortzone. Vielleicht aber auch einfach nur, weil man sagt, ja, mit Serien sichern wir uns über einen wesentlich längeren Zeitraum irgendwelche Rollen oder Charaktere, weil man ja nicht nur 1,5 oder 2 Stunden hat, um diese Charakterentwicklung zu präsentieren. Natürlich. Und auszudehnen, sondern weil du da 1, 2, 3, 4 Staffeln zur Verfügung hast. Und ja, wie wir ja gesehen haben, bei Supernatural zum Beispiel, da hast du ja 15 Staffeln. Und was hätte zum Beispiel jetzt Jared Padalecki oder Jensen Ackles Besseres passieren können als Supernatural? Die hatten alle ihre Filme davor und danach, aber mit diesen Rollen haben sie sich unvergesslich gemacht.
Ja.
Als weibliche Hauptrolle bzw. als weiblichen Darstellerin haben wir Kristen Bell. Die meisten werden sie wahrscheinlich kennen aus der Serie Gossip Girl oder sogar ihre bekanntere Rolle, Veronica Mars. Kristen Bell hatte, so würde ich jetzt mal behaupten, mit dem Film Puls, Du bist tot, bevor du stirbst, im Jahre 2006 ihren Einstand in Hollywood gegeben. Mit diesem Film hat sie ja dann sich mehr oder weniger weiter raufarbeiten können.
Natürlich.
Weil es kam dann 2008 Nie wieder Sex mit der Ex. Der war auch fantastisch.
Unglaublich.
Dann kam eben der Fanboys und dann ging es mit All Inclusive, Scream 4, Männertrip etc. ging es dann weiter.
Beispiel der letzte von ihr 2021, Quinpins, unvergesslich, super.
Ja, aber auch Bad Moms 1 und 2 waren noch unterhaltsame Filme.
Auch, aber nicht so gut wie Quinpins.
Das kann man jetzt sehen, wie man möchte.
Wie man möchte, natürlich, Geschmackssache.
Soweit an sich zum Hauptcast. Wir können jetzt auch noch eine ganze Reihe aufzählen an Gaststars, die wir hatten. Und da sind wir ein bisschen länger beschäftigt, zum Beispiel Seth Rogen in der Doppelrolle. Wir haben einen
Danny Trejo,
der den, wie hieß er, Machete gespielt hat.
The Chief.
Er spielt den Chief, genau. Dann einen Ethan Suplee, der in American History X noch diesen Tuner, diesen fetten Kerl gespielt hat.
Ja.
Und inzwischen ein stämmiger, muskelbepackter Kerl ist. Der hat abgenommen wie Sau, hast du das schon mal gesehen?
Ja, Respekt.
Also Wahnsinn, was man nicht alles mit ein bisschen Disziplin machen kann. Und wenn wir schon von Star Wars reden, dann
der ganze Cast spielt mit.
Genau, dann hätten sich die Leute ja echt nicht lumpen lassen. Nämlich, wir haben eine Carrie Fisher, die Prinzessin Leia in den Star-Wars-Filmen gespielt hat. Brauche ich euch aber alles nicht sagen. Einen Billy Dee Williams, Lando Calrissian. Selbst aus dem völlig entgegengesetzten Lager haben wir einen William Shatner, der sich die Ehre gibt. Eine Jamie King, Jason Mewes und Kevin Smith, die für ihre sagenhaften Rollen als Jay und Silent Bob bekannt sind. Wir haben Will Forte, Craig Robinson und so weiter und so weiter. Also da ist eine ganze Palette an Gaststars und mit Cameo-Auftritten mit dabei. Aber ich glaube, das größte Interesse sollte man in dem Film Fanboys den Soundeffekten und den Filmzitaten widmen. Weil der Film ist vom ersten bis zum letzten Augenblick vollgepackt mit Star-Wars-Zitaten.
Anspielungen auf die Originaltrilogie.
Die Soundeffekte sind aus den Star Wars Filmen und im Film Fanboys kommen tatsächlich auch Szenen vor, die 1:1 angelegt sind an die Star Wars Trilogie.
Ja.
An die Original Star Wars Trilogie, also Episode 4, 5 und 6. War ja dann, ich glaube, ab 2000 war es, glaube ich.
99 ist der erste rausgekommen.
Genau, war danach. Dann Episode 1, 2 und 3.
Ja.
Aber Fanboys verneigt sich vor der Original Trilogie, weil auch die sagen, nur das die einzig wahre Trilogie ist. Und ich weiß nicht, Leute, wie ihr das seht. Für mich ist wirklich Episode 4, 5 und 6, also Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter ist eine Science-Fiction-Saga, auch ein fantastisches Science-Fiction-Märchen, wie man es besser nicht hätte erzählen können, was man aber auch seitdem nicht mal mehr ansatzweise so geil erzählt hat.
Ja.
Ich meine, natürlich, wenn man jetzt auch sagt, wir wollen, und das soll ja angeblich auch tatsächlich kommen, hast du gehört, dass Episode 3, 4 und 5 nochmal verfilmt werden soll?
Ja, haben sie auch schon wieder verworfen, nachdem sie jetzt am Wochenende die Produzentin von Star Wars rausgeschmissen haben.
Gott sei Dank, nimm dir einen Hut und verschwinde.
Es wird nicht besser, dafür kommt wieder J.J. Abrams zurück. Und der hatte die anderen verbrochen, die danach gekommen sind. Und
ich meine, es war ja auch ein offener Krieg, den J.J. Abrams mit seinem, mit dem Regisseurpartner aus dem weiteren Folgeteil geführt hat.
Ja, natürlich.
Was er aufgemacht hat, hat der andere wieder zunichte gemacht, nur damit er das Ganze wieder komplett über den Haufen wirft und alles, was in diesem Film auch nur ansatzweise relevant war, auch komplett außen vor gelassen hat.
Ja.
Ich glaube, deswegen waren dann auch Episoden 7, 8 und 9 der letzte Scheiß. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, seit Disney, also unser wohlgemerkter Mauskonzern, Familienkonzern Walt Disney, diese Star Wars-Reihe unter sich hat oder dieses Franchise unter sich hat,
von Lucas einfach aufgekauft, ja.
Ja, ist das eine absolute Talfahrt. Und du musst dir mal vorstellen, George Lucas hat selber zugegeben, er würde sein ganzes Vermögen hernehmen und aufwenden, damit er Star Wars, dieses Franchise, wieder von Disney zurückkauft. Ja. Weil er selber sagt, was für ein Bullshit. Also die ganzen Serien, die den auch rausgebracht haben. Und ganz ehrlich, das ist ja
Geschmackssache.
Nein, nicht mal das. Das ist mit Marvel genau das Gleiche.
Natürlich.
Da hauen die auch einen Film nach dem anderen raus, seitdem die das gemacht haben.
Der Markt ist einfach übersättigt.
Geht's runter mit den Einschaltquoten und auch mit der Qualität.
Das ist einfach, ja, der Markt hierfür ist einfach übersättigt und somit, und es wird einfach weiter nachgepresst. Das sieht man im Marvel-Universum, Star Wars-Universum.
Ja, nur das finde ich, das größte Problem ist, man versucht, ich meine, klar, es ist ein strategisch vernünftiger Schachzug, dass man sagt, wir wollen die Leute, die die Filme haben, auch für die Serien binden, weil wenn du die Serien nicht gesehen hast, kannst du auch mit den folgenden Filmen weniger anfangen, weil dir halt einfach die Verknüpfungen fehlen. Aber ich schließe doch kein Abo für Disney Plus ab, nur um mir so eine bescheuerte Serie anzuschauen, die ich auch im Laden kaufen könnte. Ja. Aber ich werde sie mir im Laden nicht kaufen, weil sie nur als Steelbook-Varianten erschienen sind und dann schon gleich mal 50 Euro aufwärts kosten.
Ja.
Für gerade mal 8 lächerliche Folgen. Also,
brauchen wir nicht drüber reden?
Da schneidet sich Disney immer und immer wieder selber auch sehr, sehr gerne gefühlt. Wieso machst du Christen? Schneiden die sich selber sehr gerne ins eigene Fleisch?
Jo.
Aber bevor wir jetzt in die eigentliche Handlung des Films Fanboys reinrutschen, will ich da noch so eine kleine Hintergrundinfo anbringen, nämlich der Film Fanboys ist auch nur entstanden nach einem wahren Vorbild. Es war ja im Jahre 2015, da sollte Star Wars Das Erwachen der Macht in die Kinos kommen und es hat sich Mark Hamill aus der Originalreihe, der den Luke Skywalker gespielt hat, und John Boyega, der in Das Erwachen der Macht und der neuen Star Wars Trilogie die Hauptrollen mit übernommen hat. Die beiden haben sich dafür eingesetzt, dass ein krebskranker Junge den Film noch vor der offiziellen Premiere anschauen konnte und weil er wahrscheinlich die Premiere nicht mehr erleben hätte können. Aufgrund dessen haben die gesagt, gut, wir tun dem was Gutes und wir ermöglichen ihm, den Film Star Wars anzuschauen, also Das Erwachen der Macht, noch bevor er stirbt, beziehungsweise bevor der Film tatsächlich im Kino läuft. Und das ist echt eine geile Sache.
Ja.
Jetzt überlege mal, es klingelt bei dir an der Tür und dann stehen die Stars vor der Tür und sagen, ja, wir laden dich ein, den Film vor der offiziellen Premiere mit dir anzuschauen. Ja, also was kann es noch Geileres geben? So traurig das Hintergrundwissen dazu auch ist, oder auch die Tatsache ist, aber das war echt eine geile Nummer. Und aufgrund dessen hat man sich dann gedacht, hey, da könnte man das ja in den Film verpacken. Klar hat der ein kleines Geschmäckle, weil man einfach sagt, der Unterton ist ein bisschen bitter, aber es tut dem ganzen, der ganzen Comedy und auch dem ganzen Spaß trotzdem keinen Abbruch.
Will ich nicht, aber der Film ist ja vor dem Ganzen entstanden, 2008. Das hier war 2015.
Ja gut, dann hast du mich jetzt irgendwie erwischt. Dann müssen wir da nochmal in den Research gehen, wie man das...
Der Film ist ja davor entstanden.
Ja, du Affenarsch, jetzt hasch mich. Ja gut.
Ist ja nicht schlimm.
Aber na, dann muss Film, ich das auch gleich revidieren, ja?
Ein Film, der das schon geahnt hatte.
Beziehungsweise der Film hat das thematisiert, was dann tatsächlich Jahre später, 6 Jahre später wirklich in Kraft getreten ist.
Genau.
Dass nämlich man gesagt hat, hey, so wie im Film Fanboys, könnte man das ja machen. Dann war das so, Ja, dann muss ich Asche auf mein Haupt, Leute. Es tut mir leid, ich habe euch da ein bisschen falsch informiert. Der Patrick hat es gerade korrigiert.
Ich hab den Zahlendreher nur gesehen, 2015, 2008.
Ja, da hätte ich es eigentlich dann auch schon realisieren müssen. Aber wir haben uns ja Gott sei Dank jetzt gleich korrigiert, müssen das also nicht in einem neuen Podcast dann nochmal richtig stellen. Okay, Leute, aber die Haupthandlung von Fanboys. Wir erleben gleich zu Beginn eine Privatparty. Der Film fängt ja schon an wie ein Star-Wars-Film.
Ja.
Dass man dann diese Schrift...
Alle guten Star-Wars-Filme fliegen der Text nach oben,
genau.
Nicht nach unten.
Wer sagt denn, dass der Text nach unten fliegt?
Verschiedenen Filmen, sei es bei 1 oder 2 ist es, der nach unten fliegt, und bei den 6, 7 und 8 fliegt er auch immer nach unten.
Also
nach
oben. Ich hätte jetzt schwören können, weil alle Teile, also alles, was ich bis jetzt von Star Wars gesehen habe, kommt die Schrift vom unteren Bildrand
nach
und
oben.
Läuft nach oben. Also ich habe es bis jetzt noch nirgendwo anders gesehen. Immer nur von unten nach oben.
Hast du mich erwischt, okay.
Gotcha. Nee, auf jeden Fall fängt der Film genauso an wie ein Star-Wars-Film. Die Schrift läuft von unten nach oben und er eröffnet schon so eine kleine Hintergrundinformation, in welchem Jahr es spielt, dass es kurz vor Release des lange erwarteten Episode 1 war.
Und das ist aber noch ein Jahr dorthin ist. Wir befinden uns im Jahr 1998, wohlgemerkt.
Ganz genau. Der Film spielt sogar noch vor der Jahrtausendwende. Und das lässt euch wie uns damals schon so ein bisschen erahnen, dass es noch um die gute alte Zeit ging.
Ja. Definitiv.
Ja, aber genau zu dieser Party kommen wir jetzt zurück. Auf dieser lernen wir diese vier Hauptprotagonisten, Eric, Linus, Hutch und Windows, kennen. Alle vier sind die größten Star Wars Fans. Jede Szene können sie mitsprechen, nachspielen. Sie haben aber auch sämtliche Hintergrundinfos. Sie analysieren also wirklich jede Szene. Kennt ihr das, wenn die Leute sich über ein Thema unterhalten? Ist ja mit Star Wars oder teilweise mit Marvel, wo wir hatten, ähnlich, wo man dann auf Story-Entwicklungen, Charakterentwicklungen, wo man dann sagt, ja, Chewie kam ja von dem und dem Planeten, und da werden dann wirklich alle noch so kleinen Details erläutert und durchleuchtet.
Ja.
Und die Hardcore-Fans bei Terminator genau das Gleiche. Die finden auch sofort jeden Logikfehler. Ja? Und das sind solche Jungs, also wie man heutzutage wahrscheinlich sagt, die absoluten
Nerds.
Hardcore-Nerds. Das Problem von dem Quartett ist, das hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, zumindest. Drei sind nach wie vor im harten Kern und einer von ihnen, nämlich Eric, hat sich damals nach der Schule direkt ein bisschen abgekanzelt, ist ins Arbeitsleben gegangen.
Ja.
Und es nehmen ihm die anderen drei doch noch so ein bisschen übel, aber Linus ist so der ihm das am übelsten nimmt, weil die beiden beste Freunde waren, und aufgrund dessen ging die Freundschaft dann auch zu Bruch. Die Femme Fatale in dem Ganzen ist Zoe, gespielt von Kristen Bell, die Jungs alle so ein bisschen... an der kurzen Leine hält, die ja wirklich alles so ein bisschen zusammenhält an sich.
Ja.
Der Film spielt auf jeden Fall 6 Monate vor Kinoveröffentlichung, vor Kinorelease von Star Wars Episode 1. Die vier schließen sich letzten Endes zusammen, um dann 2000 Meilen durchs Land zu fahren, um in die Skywalker Ranch einzubrechen, also der Wohnsitz von George Lucas, der damals ja, glaube ich, sogar noch Star Wars unter sich hatte, um eine Kopie des Films zu klauen, weil der Grund ist ja, wie schon erwähnt, doch relativ traurig. Linus ist an Krebs erkrankt und die Ärzte geben ihm vielleicht noch ein paar Monate. Also er könnte die Premiere von Episode 1 vielleicht nicht mal mehr miterleben. Und um ihm diesen Film aber dennoch kredenzen zu können, sagen sie, wir brechen in die Skywalker Ranch ein und klauen uns eine Kopie. Und da ist es wirklich so, dass die ersten 15 bis 20 Minuten, die wirken schon so ein bisschen wie so ein Coming-of-Age, ich will nicht sagen Drama, aber so ein Coming-of-Age-Film, mausert sich dann aber relativ schnell zu einem abgedrehten Abenteuer-Road-Movie voller lustiger Dialoge und überraschender Wendungen und Begegnungen, unter anderem, wie wir es auch schon erwähnt haben, mit den Original-Star-Wars-Darstellern, zum Beispiel Carrie Fisher und Billy Dee Williams, der ja sogar richtig geil, weil es dann auch im Film heißt, erwähnt, sprecht ihn nicht auf seinen Namen an, Judge Reinhold. Und da musste ich auch gestern nochmal an dich denken, weil Judge Reinhold ist ja aus der Beverly Hills Cop-Reihe bekannt.
Genau.
Und wir haben sogar noch Cameo-Auftritte aus dem direkt entgegengesetzten Lager, nämlich William Shatner.
Als William Shatner.
Genau, als William Shatner, der in den Star Trek-Filmen Captain James T. Kirk gespielt hat.
Ja.
Und da fahren sie dann also los und sie sind auf dem Weg durch Texas und Hutch, der den Wagen fährt, der den, glaube ich, so die Rolle von Han Solo übernimmt.
Macht dann extra einen Abstecher in ein kleines Nest.
Iowa.
Iowa. Start aufgrund dessen, weil das der Geburtsort von James T. Kirk ist, also das Heimatland der Trekkies dann.
Sozusagen. Genau, das ist so die, wie sagt man, die Wallfahrt, Pilgerstätte. Die Pilgerstätte der Trekkies.
Ja, und das wird auch köstlich aufs Korn genommen.
Abartig, weil es eben, da wird dann eben sehr, sehr schnell klar, dass die Fanboys, also die Star Wars Fans und die Trekkies, die können sich auf den Tod nicht ausstehen. Da wird dann richtig gebettelt, ja. Dann meint der Trekkie, gespielt von Seth Rogen, ja, nenn mir einen Star Trek Charakter mit Atemwegserkrankungen, ja, weil Darth Vader hat ja Asthma, dann wird zurückgebettelt. Es gibt aber im ganzen Star Wars Universum nicht einen schwulen Hauptcharakter, aber Captain Picard ist ja schwul, worauf der Trekkie gleich entgegnet, nein, er ist nicht schwul, er ist Brite. Ja, das macht's, glaube ich, auch nicht wirklich besser. Ja. Das Ende vom Lied ist, die
gehen aufeinander los
und damit ziehen sie sich natürlich den Zorn der Trekkies auf sich, die Jungs.
Natürlich, aber sie schaffen es zu entkommen und der Ranch weiter zu
entgegenzufahren. Sie müssen dann noch nach Las Vegas, weil es gibt...
Vor Las Vegas müssen sie sich noch mit der einen Freundin von dem einen treffen, weil sie die ganzen Pläne für sie bereithält.
Genau, also es werden auch Anspielungen auf den Star Wars Teil Rogue One,
wo sie die
Pläne vom Todesstern holen müssen.
Spitzen müssen. Genau. Aber Fun Fact hierzu, der ist ja erst 10 Jahre später. Es gab ja nur damals die Comics. Und diese Freundin von einem heißt sogar Rogue One.
Windows möchte sich eben mit dieser Internetfreundin treffen. Er wird ja von seinen ganzen Freunden immer aufgezogen.
Das ist der Mann.
Sie hat einen Scheitel, hat eine Nudel.
Adamsapfel.
Also er wird da immer hochgezogen. Er geht dann in dieses Internetcafé. Seine Freunde stehen draußen vorm Fenster und machen dann eindeutige
Posen,
der eine reibt sich die Nippel, der andere drückt seinen Schritt gegen die Glasscheibe und du siehst schon an der, weil er hat ja seine Brille abgenommen, um total männlich auszusehen.
Seine Haare nach hinten gegielt.
Richtig geschleimt. Und du siehst an den Gesichtern von den dreien schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Sie winken auch schon so ab, lass es, so nach dem Motto. Und als er dann mit dieser Person redet und die Brille aufsetzt, sieht er, als auch der Zuschauer, was die drei vom Fenster schon längst gesehen haben, es handelt sich um ein kleines Mädchen. Also sie sagt auch im Film, weil er meint, ja, du bist ja nicht älter als 12, ich bin 10.
So super.
Und seine Kumpels kommen dann schon rein und wollen ihn dann rausziehen und er schreit schon, ich bin pädophil, ich bin pädophil.
Das ist so genial.
Das ist richtig, richtig geiler Text, den du in der Öffentlichkeit auf jeden Fall nicht schreien solltest. Egal, ob du jetzt in Amerika oder in Deutschland bist, wenn du schreist, ich bin pädophil, dann hast du schon gleich mal die Arschkarte gezogen. Aber das ist ja gerade das Witzige in dem Film.
Natürlich, die nehmen sich so genial aufs Korn.
Ja, also was machst du, wenn du jetzt schreist, ich bin pädophil und du hast da so ein 10-jähriges Mädchen vor dir sitzen, die angeblich die Pläne hat, um eben in die Skywalker Ranch reinzukommen. Lässt du dich da jetzt auf so ein derbes Spielchen ein oder bläst du die ganze Aktion ab und gehst wieder nach Hause? Das Ende vom Lied ist jedenfalls, der ihr Onkel oder Verwandter kommt raus, drischt erst einmal den armen Windows zusammen, der ja noch nicht mal was gemacht hat, damit die sich mehr oder weniger aus dieser Misere rausziehen.
Fuchsieren können, ja.
Holt er ein paar ausgefuchste Star Wars Background-Fragen raus, ja, und sagt halt, ja, ihr könnt euch nur retten, wenn ihr die Frage, oder richtige Star-Wars-Fans können die Fragen beantworten. Und das können sie auch, Gott sei Dank. Weswegen sie von ihm dann die Pläne bekommen, beziehungsweise einen Tipp, wo sie, an wen sie sich...
Man, er organisiert es für sie, dass er ein Treffen in Las Vegas mit einem Informanten, der Zutritt und Karten für die Skywalker Ranch ihnen besorgt.
Genau. Doch auf der Reise nach Las Vegas, wie sollte man das sein? Es muss ja in jedem Film, in jedem Roadmovie muss es ja auch Polizei geben. Werden sie erst einmal verfolgt. Und das ist so eine richtig geile Hommage an die Star Wars Filme, wie es in die Lichtgeschwindigkeit immer überschalten.
Vorher sagte er, du darfst den roten Button nicht drücken.
Da sind auch die Soundeffekte. Das ist auch schon sowas, wo ich sowas von feier. Also Hutch, dem mir dieser Van gehört, der auch so ausschaut wie so ein Sex-Van. Jedes Mal, wenn der einsteigt, die Zündung einschaltet, muss er wie Han Solo im Cockpit des Millennium Falcon, es war glaube ich im ersten Teil, an die Decke schlagen, dass dann auch die komplette Bordelektronik auch funktioniert.
Super dargestellt.
Und also wie schon gesagt, da siehst du immer und immer und immer wieder wirklich so, ja, Anleihen an die Original Star Wars Filme und das macht dir das ganze Schauen noch viel, viel angenehmer, weil du einfach sagst, aha, ja genau, die Szene kenne ich und das war aus dem Teil. Nichtsdestotrotz, sie flüchten vor einem
Teilfahrzeug.
State Trooper ist es, glaube ich, gell?
State Trooper, ja. Und Highway Patrol, je nachdem.
Genau. Schalten natürlich dann ihre Lichtgeschwindigkeit ein, was ja nichts anderes ist wie NOS, Lachgas. Das endet hinter einer Werbetafel. Und da ist auch die Anspielung, das schalten wir auch im Trailer dann, wenn sie durchgefahren sind. hast du die Silhouette von Darth Vader und ihre Bremslichter geben rote Augen. Du siehst diese Silhouette mit den leuchtenden Augen und hörst dann im Endeffekt bloß genau, dieses asthmatische Keuchen von Darth Vader.
Ja, perfekt. Und dazu noch Join the Force.
Genau, weil sie sind ja dann durch dieses Werbeplakat durchgebrettert und alles, was noch übrig blieb, war bloß Join the Force. Und das
super.
Abartig.
Aber aufgrund dessen sind sie dann inhaftiert worden.
Sie wurden inhaftiert, genau. Ja,
und sind dann vor einem Richter gestellt worden.
Wo ich eben schon erwähnt hatte, wo es dann hieß, ja, sprecht den Richter aber nicht auf seinen Namen an. Und dann kommt gleich die Blende Judge Reinhold.
Super.
Und ja, wer sitzt halt da anderes als Billy Dee Williams? Und der spielt den Richter aber auch richtig kalt. Also so nach dem, wirklich so ein bisschen so wie in so einem korrupten Südstaaten-Richter, der ja, sich auch ein bisschen mal schmieren lässt.
Ja.
Was ich auch geil finde ist, weil du erlebst ja auf dem Roadtrip der Jungs, wie sie sich auch über Harrison Ford unterhalten. Ja, Harrison Ford ist der beste Schauspieler aller Zeiten. Woraufhin Eric meint, das glaube ich nicht oder würde ich jetzt nicht so sagen. Und dann meint Windows, ja, natürlich, er war Han Solo und Indiana Jones. Natürlich ist er der Beste. Und Indiana Jones bzw. Harrison Ford hatte noch nie einen schlechten Film gemacht. Und dann fahren sie an dem Kinoplakat, also auch noch so einer riesen Werbetafel vorbei. Auf
Billboard,
der,
ja.
Billboard, genau. Auf der dann 6 Tage, 7 Nächte drauf ist. Ich finde ihn sehr, sehr gut.
Er ist ein guter Film, aber er gilt wirklich als Flop.
Und das war dann eben so dieser direkte Gegensatz dazu. Und ich sage ja, wer sich da so ein bisschen auskennt und so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, der hat bei Fanboys auf jeden Fall richtig
Spaß.
Viel Spaß. Ja, weiter geht's. Sie sind raus aus dem Knast, weil ihre Freundin Zoe hat die Kaution gestellt, ist extra, wussten Sie ja, Los Angeles, glaube ich, ist dorthin gereist, um dann die Kaution zu bezahlen. Lief also alles glatt. Also ist Zoe auch gleich mit am Start und sie schaffen es bis nach Las Vegas. In Las Vegas ist natürlich ja größtes Pech für sie als absolute Star Wars Fans eine riesen
Trekkie-Messe.
Trekkie-Convention, so nennt sich's ja.
Convention, ja.
Auf der natürlich auch die Gruppe von Trekkies ist, die sie in Iowa schon angetroffen
aufgemischt haben.
Ja, aufgemischt haben und die angebetete Statue zerstört haben. Ende vom Lied ist, sie haben auch da Riesenprobleme.
Aber erstmal haben sie Freude.
Genau, sie haben erstmal Riesenfreude, weil Linus und Eric treffen den Inbegriff des Feindes, nämlich James T. Kirk in Person, nämlich William Shatner, der ihnen...
Aber das ist super geschauspielt.
Das ist so geil. Das ist ja nicht mal richtig geschauspielt, weil ich meine, ich will jetzt nicht sagen...
Er hatte nur, du siehst es nur die Silhouette, seine deutsche Originalstimme und du siehst hier ihn eigentlich gar nicht.
Erst einmal nicht.
Genau, und dann so richtig, da habt ihr alles das, den Grundriss, da die Eingänge, da die Karten dazu.
Genau, die Zugangskarten.
Etc. pp. Und dann, wie sind sie da rangekommen?
Nein, ich bin William Shatner, ich kriege ja, alles.
Super.
Und das ist halt eben auch so geil, weißt du, das unterstreicht ja schon förmlich so, ja, William Shatner, he gets the women, er bekommt alles, ja. Ja, die Frauen... Die Autos, das Geld.
Der zündet hier in Deutschland überhaupt nicht, aber das ist ja genauso wie mit den Witzen von Chuck Norris, der verbreitet hier auch ist inzwischen, oder seit Jahren schon, aber den gibt es ja auch mit William Shatner in Amerika.
William Shatner ist also, was das angeht, so ein Chuck Norris-Meme nur in Amerika.
Ja,
weil ich glaube, dafür war er in Deutschland einfach nicht mehr präsent genug.
Na gut, obwohl beide, ein paar Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte war er vorher vor Chuck Norris, muss man dazu auch sagen, ja.
Ich meine, klar, also William Shatner war ja aufgrund von seiner Darstellung als James T. Kirk in den Filmen und der Serie, dann, was hat er noch gespielt? T.J. Hooker oder Booker.
Ja, ich kenne ihn zum Beispiel auch von den ganzen Columbo-Serien.
Ja, gut, aber da musst du schon sehr... Ja, so blöd es auch klingt, sehr alt sein, um diese alten Columbo...
So alt sind wir noch gar nicht.
Ja,
ich bin jünger als du.
Es reicht schon. Aber was jedem ein Begriff sein sollte, ist eben James T. Kirk oder T.J. Booker.
Ja.
Und Chuck Norris war, was das angeht, schon immer irgendwo präsenter. Weil er hat ja die Missing-in-Action-Filme gemacht. Er hatte dann mit Jonathan Brandis dann den wie hieß er, Sidekicks.
Auch super, ja.
Ja, Top Dog in Expendables 2 hatte er einen Gastauftritt. Und deswegen sage ich ja, also Chuck Norris allein schon von seinem Kultstatus hatte er wesentlich mehr Präsenz.
Natürlich, aber es ist halt James T. Kirk.
Ja, genau. Was aber die Fanbase angeht, also ich glaube, da nehmen sich beide nichts. Also Kultstatus haben sie beide.
Natürlich. Und zur gleichen Zeit haben die anderen zwei ein Abenteuer mit zwei jungen Damen. Das ist auch super erzählt.
Es ist so lustig, weil die reißen im Casino Mädels auf und die sind auch gleich an ihnen interessiert und du denkst dir so, ja, was, ey, geil, voll easy Spiel.
Ja, aber so einfach kann es eigentlich nicht sein.
Nein, und jeder Mensch, der sich einigermaßen in dem Game auskennt, der weiß, dass...
Es Kordamen sind.
Ja. Weil das Witzige ist...
Also Dame der Nacht.
Das Geile ist halt einfach, es wird halt eben gesagt, ja, wir sind keine Nutten, wir sind Escort. Ja, wo ist der Unterschied? Ja, weiß ich auch nicht.
Super. Ich habe eine Stunde jetzt mit dir rum.
Genau, ich hab eine ganze Stunde mit einer geilen Nutte gesprochen.
Super.
Und das kostet halt ein Taui mehr. Ja? Und dann kommt natürlich der Zuhälter und will die Kohle eintreiben.
Und das stellt sich
halt eben auch als absoluter Star-Wars-Fan heraus. Und die labern ihn halt erst mal eine ordentliche Story ans Bein, aber er ist nach wie vor noch ein Zuhälter. Also es ist nicht alles klar, nur weil ihr auf die gleichen Filme stehen. Also lasse ich dir euch nicht die 2000 Dollar, die er eigentlich noch haben möchte von den beiden. Ja, aber ich sag mal, Las Vegas, Trekkies und Nutten, Zuhälter, sind ja bloß ein kleiner Stolperstein auf ihrem abenteuerlichen Weg zur Skywalker Ranch, zu der sie es letzten Endes ja auch schaffen, dank der überreichten Formulare, Unterlagen und Zugangskarten von William Shatner, wo ich mir auch die Frage stellen musste, wie kommt William Shatner an die ganzen Zugangskarten und Unterlagen für die Skywalker Range?
Wie er schon gesagt hat, William Shatner, er bekommt alles.
Okay, du hast so eben die Antwort geliefert, William Shatner ja eigentlich auch schon.
Es ist William Shatner, er kriegt alles.
Sehr geil. Stimmt, sie haben ja auch gefragt, ja, wie er an das Zeug gekommen ist. Und er sagt ja, er ist William Shatner. Ja, okay, dann brauchen wir da auch nicht weiter drauf eingehen.
Das ist genauso wie seine Biografie. Das ist für die Fahrt.
Genau,
das
ist für zwischendurch. Genau, also sie verschaffen sich Zutritt zur Ranch und gelangen ins Herzstück.
Ins Allerheiligste.
Nämlich ein Ausstellungsraum, in dem sämtliche Requisiten sind, Kostüme.
Star Wars,
Indiana Jones,
da habe ich dann geschwärmt davon, wo mir dachte, boah, schon genial.
Ja, und was auch noch sehr witzig war, sogar das Buch und der Zauberstab von Willow.
Willow, ja. Auch so echt coole Anspielung.
Ja, aber sie bleiben natürlich, wie soll es auch anders sein, weil ich meine, die Skywalker Ranch mit dem Rohschnitt oder dem, sag ich mal, der Kopie von Episode 1.
Mit allen Rohschnitten muss man da ja dazu
bleibt
sagen.
Bleibt nicht unbewacht. Ne? Ja. Und sie werden auf jeden Fall vom Security Dienst festgenagelt. Und da ist aber das Witzige, weil die größte, sag ich mal, Ballung an Cameo-Auftritten ist da in dieser Skywalker Ranch. Das Witzige ist, da ist ja Will Forte mit dabei, Craig Robinson und sogar Ray Park. Und weißt du, wer Ray Park ist?
Darth Maul.
Er hat in Episode 1 diesen dunklen Sith-Lord gespielt, der zum allerersten Mal bis zum damaligen Zeitpunkt ein zweiklingiges Laserschwert hatte, ja. Wo der Move schon so unglaublich geil ist, wie er sich hinstellt. Siehst nur die eine Klinge und er hebt den rechten Arm und in diesem Moment, zack, geht die zweite Klinge raus, wo dann im Kino, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, im Kino ging ein Raunen durch den ganzen Saal und jeder hat dann, geil. Ja. Aber da haben die Kampfchoreografien noch ordentlich was hergemacht.
Natürlich.
Also mit Ewan McGregor als dem jungen Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, dann super. Ray Park als dunkler Sith-Lord. Ja. Die Kampfchoreografie brutal schnell, brutal gut einchoreografiert. Also da hat alles auf den Millimeter gepasst. Und dann schaust du dir die neuen Kampfchoreografien an.
Brauchen wir nicht drüber reden. Schweife zu weit ab.
Ja, aber das ist einfach bloß aufeinander eingeknüppelt. Das sieht alles aus, ja, das filmt zwei Kinder, wie die mit den Stecken spielen und das kann man aufzeichnen. Ja, also da ist nichts mehr mit dabei.
Ich weiß, wie du meinst, aber da gehen wir mit zwei Dingen Materie und so weit.
Aber auch die Originaltrilogie hatte wirklich so geile
Kampfchoreografien.
Das hat alles leicht gewirkt. Das sah so aus wie ein Tanz.
Ja.
Und das andere ist einfach bloß so wie, ja, wir hauen uns in die Fresse. Einfach nur
schade.
Total plump.
Das ist schade, was man daraus gemacht hat, ja.
Ja, auf jeden Fall, ob sie es schaffen, den Film Episode 1 vor der offiziellen Kinopremiere zu sehen, wird an dieser Stelle von uns nicht verraten. Dafür müsst ihr euch schon die Zeit nehmen, die gerade mal ein bisschen was über 90 Minuten auf Amazon Prime gerade kostenlos abrufbar.
Ist es sehenswert.
Auf jeden Fall.
Es ist ein Film, wo man sich immer wieder anschauen kann. Er ist zwar klamaukig, aber es ist ein Film, der ans Herz geht durch die Geschichte.
Ja.
Das Gefüge der ganzen Personen.
Ja, dieser Zusammenhalt auch schon.
Was Fanfreundschaft oder auch allgemeine Freundschaft bedeutet, erfährst du und lernst du in diesem Film kennen.
Ich würde mal sagen, er ist nicht nur für Trekkies oder Fanboys was oder Leute, die auch selbst Leute, die nichts mit Star Wars anfangen können, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte.
Ja.
super lustig auch erzählt. Aber wenn es unterstützt natürlich das Ganze, wenn du die Star Wars Filme kennst, zumindest natürlich. Die alten, weil diese ganzen Szenen, diese ganzen Dialoge und auch diese ganzen
Cameo-Auftritte
und die ganzen Szenen, du kannst nur was damit anfangen, wenn du die Bedeutung davon kennst, weil du es natürlich dann rausziehst, das ist von Star Wars, wo dann zu ihr sagt, ja, du wirst jetzt dein Shirt ausziehen und mach dann so diesen Jedi-Gedanken-Move.
Comic-Book-Laden, ja.
Oder das sind nicht die Droiden, die du suchst. Das sind alles Dialoge, die wirklich so aus Star Wars raus sind und das macht den ganzen Film eigentlich erst richtig sehenswert.
Ja.
Ob du jetzt Star Wars magst oder nicht, das ist völlig irrelevant, aber schau dir den Film an, macht auf jeden Fall riesen Laune.
Was?
Und ich muss mich korrigieren, ich habe nämlich zu Beginn gesagt, der Film fühlt sich an wie ein Coming-of-Age-Film, aber er fühlt sich nicht nur so an, er ist ein Coming-of-Age-Film.
Ja.
Also jetzt nicht unbedingt mit dieser Dramatik, sondern am Ende des Films hat jeder seinen Platz gefunden.
Seinen Weg gemacht.
Genau, sie reifen auf dieser Reise zur Skywalker Ranch.
Ja.
Weil, ganz ehrlich.
Tun sie ja für ihren besten Freund, der,
ganz genau.
Und dann, ich würde sagen, im Sterben liegt, aber nicht mehr viel Zeit hat.
Wenn man sagt, du hast nur noch 3 oder 4 Monate, dann kann man sagen, du liegst im Sterben. Zumindest sind deine Tage gezählt. Da schon mal seinen Job hinzuschmeißen und zu sagen, das ist mir egal, ob ich jetzt am Montag schon wieder drinstehen muss. Ja. So wie Eric, der dann seinen Job auch hinschmeißt und dann professioneller Comiczeichner wird. Hutch, der auch nur von der Hand in den Mund lebt sozusagen. Ja, wie
im
so ein
Kutschenhaus.
Ja, Kutschenhaus, wie er die Garage von seiner Mutter betitelt. Dann ein Unternehmen aus dieser Garage rausführt.
Super.
Windows, der dann eine Freundin hat. Und ich sage ja, die reifen alle, die finden ihren Weg. Was steht denn mehr für Coming of Age als so eine Situation oder solche Entwicklungen? Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich also 3 kleine Gastauftritte nicht unerwähnt lassen, nämlich der von Kevin Smith und Jason Mewes. Beide sind hauptsächlich bekannt für ihre sagenhaften Rollen in Jay und Silent Bob. Und Kevin Smith hat ja auch schon einige Filme abgedreht und er ist ja eben auch ein bekennender Fanboy, ein bekennender großer Star Wars Fan und er wollte unbedingt in Fanboys einen Gastauftritt haben. Einer der wahrscheinlich auch lustigsten beziehungsweise auch am besten gespielten Gastauftritte ist von Danny McBride, den wir auch aus Tropic Thunder und anderen Filmen kennen. Der letzte war jetzt zum Beispiel auch mit ihm in Alien, nicht Romulus, sondern
Earth.
Nicht Earth, der Film davor.
Covenant.
Alien Covenant, genau. Er spielt nämlich den Security-Chef dieser ganzen Skywalker Ranch. Und um herauszufinden, ob die Gruppe von unerwünschten Eindringlingen tatsächlich eiskalte und eingefleischte Star Wars-Fans sind, unterzieht er der ganzen Gruppe, jeden Einzelnen, wie bei so einem Verhör, einem absoluten Hardcore-Star Wars-Quiz. Die Jungs können jede Frage in Bezug auf Star Wars beantworten. Und die absoluten Nemesis-Fragen sind in Bezug auf Frauen und Sex. Und da versagen sie alle, weil sie sind wirklich so diese typischen Big Bang Theory Nerds, die sich nur in ihrem Metier, / Star Wars auskennen, aber mit Sex überhaupt nichts zu tun haben. Da werden dann ganz simple Fragen plötzlich zur Herausforderung, nämlich wie nennt sich der Bereich um den weiblichen Nippel? Ja, wissen wir alle, Brustwarze oder wo ist der G-Punkt einer Frau oder wie funktioniert die und die Stellung? Können sie nicht beantworten. Und das ist so cool gemacht, weil du einfach siehst, scheiße, ja, das sind alles Jungfrauen und Nerds.
Ja.
Also ich würde jetzt sagen, so würden wir mal zum Ende kommen. Weil wir haben jetzt doch schon ein paar Minuten wieder drinnen. Aber ich muss auch nur kurz dazu sagen, weil nachdem Disney schon seit ewigen Zeiten nichts, aber auch wirklich nichts Gescheites mehr released hat, was mit Star Wars zu tun hat, ist es umso schöner, bei dem Film Fanboys nochmal in Erinnerungen zu schwelgen an die Originalsaga, nämlich ja. Episode 4 bis 6. Und das in Klammern noch gute Gefühl, welches wir hatten kurz vor Episode 1. Das war ja nochmal eine cineastische Revolution, weil Star Wars Episode 1 hat ja eigentlich eingeläutet diese ganze CGI-Effekte-Masse.
Ja.
Weil davor hat man ja eigentlich in relativ kleinen Räumlichkeiten gedreht, mit relativ wenig Cast, also mit wenig Darstellern. Und seit Episode 1 hat man ganze Welten am Computer erschaffen. Ich meine, gut, das hat auch dazu geführt, dass wir eine Herr-der-Ringe-Trilogie bekommen haben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Nur das Problem ist, man hat sich's ab da immer und immer leichter gemacht, Filme am Rechner zu produzieren.
Das ist halt einfacher.
Ja, nicht nur einfacher, es war kosteneffizienter. Es war dann genau so, wie man sich's vorgestellt hat, aber es hat unglaubliche Wirkung auf den Kinobesucher oder den Filmsehenden gehabt, weil du hast diese ganzen plastischen Effekte, wie wir jetzt auch schon verglichen haben damals mit den Gremlins.
Ja.
Diese ganzen Handpuppen. Jeder hat gesehen, wo er hingucken muss. Jeder hat gesehen, was die machen, auf was man reagieren muss. Heutzutage ist es ja wirklich nur noch so, du hast zwei, drei Darsteller, die stehen vor einem grünen oder blauen Hintergrund. Die sehen teilweise sogar nicht mal mehr, was sie anschauen müssen oder gegen was sie kämpfen müssen. Und das ist das, wo so schade ist. Ja, ich meine, klar, manche Sachen gehen halt einfach nicht anders, aber wie hat man es dann früher gemacht? Man hat halt überdimensionale Bauten hergenommen und das ist halt schade. Aber gut, das kann jeder für sich selber irgendwo abmachen. Ich finde es sehr, sehr schade, weil die wirklich handgemachten Effekte, die hatten noch wirklich Seele und so tot sie auch waren, ja, aber hatten Seele, Ausdrucksstärke und das hat man in jedem Film.
Charakter.
Genau, Charakter hatte man in jedem Film einfach gesehen und gespürt. Ja. Ja, und Fanboys war tatsächlich der letzte Film, der mit Star Wars zu tun hat.
Eine Hommage an diese Filme, ja.
Genau, in dem es wirklich auch um die Fans ging.
Fanservice.
Ja, und die würdige Darstellung der ganzen Reihe. Aber danach wurde Star Wars eigentlich nur gefühlt, ja, gezielt zerstört.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, also es war diese ganze Wokeness, die man dieser Reihe vorwirft, auch den Serien, dann unlogische Story, lächerliche Charaktere und die dümmlichsten Dialoge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die haben das Ganze eigentlich kaputt gemacht.
Getötet, ja.
Weil so der erste Film der letzten Trilogie, Das Erwachen der Macht, war ja eigentlich eine 1:1 Kopie von Episode 4, Eine neue Hoffnung.
Ja.
Bloß, dass die...
Anders verpackt.
Ja, es war fast dieselben Charaktere. Der Todesstern hieß halt einfach nicht mehr Todesstern, sondern einfach Starkiller-Basis. Es
war halt jetzt ein Planet.
Ja, war ja der Todesstern im Endeffekt auch. Aber er konnte halt nicht nur einen einzigen Planeten zerstören, sondern gleich drei auf einmal oder mehrere auf einmal. Und es war einfach nur noch reiner Schund. Also mir hat es überhaupt nicht mehr gefallen. Ja, und mit dem Verkauf von George Lucas seines eigentlich
Imperiums
an Disney, damit hat er eigentlich den Untergang von Star Wars besiegelt und auch eingeläutet.
Ja, muss man leider zugeben, ja.
Ja, also,
aber nichtsdestotrotz, der Film ist gelungen.
Genau, also ich wollte dich jetzt eben auch gerade nach deinem Fazit fragen. Wie siehst du Fanboys, was würdest du jemandem empfehlen, der den Film nicht
unbedingt
kennt?
Anschauen. Es ist ein Film, wie wir uns beschlossen haben, den Film zu machen, habe ich ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, ey, super Film, kann man empfehlen, muss man empfehlen. Wenn er nicht auf dem Schirm hat, unbedingt in die Sammlung, weil er ist immer wieder anschaubar.
Ja, also dem Ganzen ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich sehe das wirklich ganz genauso. Wer den Film zum allerersten Mal anschaut, es ist halt einfach immer und immer wieder geil bei solchen Filmen mit extrem hoher Cameo-Auftritt-Frequenz. Immer und immer wieder darauf zu warten, jetzt kommt gleich wird ein neuer Charakter eingeführt. Wer ist das? Wer verkörpert den?
Ja.
Es ist ja ähnlich wie bei Deadpool Teil 2 gewesen, wo er dann dieses Dead Squad, ja, also die ganze Truppe von Deadpool mit dem Fallschirm abspringt. Da ist ja schon Terry Crews mit dabei. Dann Bill Skarsgård, der den Pennywise spielt.
Ja.
Sogar dieser Unsichtbare, der dann in der Hochspannungsleitung landet, sieht man nur ganz, ganz kurz, ist Brad Pitt.
Ja. Ja.
Und was viele halt einfach nicht wissen, Brad Pitt hat für diesen kleinen Auftritt $950,000 eingefahren.
Oha.
Dass man eigentlich nicht mal eine ganze Sekunde Screentime sieht. Ich meine, was er tatsächlich gespielt hat, weil er spielt ja diesen Unsichtbaren, weiß ich auch nicht. Ne? Aber bloß, dass du ihn siehst, das waren 950.000 Steine. Alter, musst du dir mal vorstellen. Du musst eigentlich bloß, und wenn du mal ganz kurz Pause machst, in dem Moment, wo du ihn siehst, einfach bloß blöd gucken und dafür 950, also fast 1 Million einfahren.
Respekt.
Wollte ich gerade sagen, Respekt. Aber jetzt zu euch zurück, Leute. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare. Wir haben auch seit neuestem einen Kanal auf WhatsApp. Den könnt ihr gerne liken unter die Movie Buddies. Da findet ihr uns. Liked den Kanal, folgt dem Kanal, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Wir machen auch die eine oder andere Umfrage, beziehungsweise auch das eine oder andere Quiz mal, wo man vielleicht auch ein bisschen was gewinnen kann. Müssen wir noch gucken, wie wir das ausbauen, in welchem Rahmen wir das dann auch machen. Aber folgt uns auf WhatsApp, auf Instagram, Facebook, liked uns auf Spotify, kommentiert auf Spotify, teilt den Podcast, damit der auch an viele Leute rausgeht und auch viele Leute erreicht. Dem ist weiter nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
Wir freuen uns auf euch nächste Woche.
Genau, ist noch eine Woche. Wir haben schon einen Plan, was nächste Woche kommt.
Ach ja.
Ja, natürlich. Haben wir im Vorfeld.
Ich weiß.
Haben wir im Vorfeld ausgemacht, aber seid gespannt, was es nächste Woche sein wird. Hört rein.
Bis dahin, bleibt gesund.
Bis dahin.
Servus.
Ciao.